Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Ja, aber nicht nur allein, sondern in teils, sagen wir, ambivalenter Gesellschaft.
I know what you want. Oh sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. If they say
the iconic Missy Elliott is the video vanguard.
And besides, I know what you want. You want me back.
Frank Underwood alias Kevin Spacey haben Sie gehört, sowie Missy Elliott und Michael Jackson. Sie alle umreißen unser Schwerpunktthema heute, das da lautet: Darf ich noch Michael Jackson hören? Und wenn ja, wie? Pop, Ethik und Identitätspolitik. Bei mir ist Kompressor Mastermind Hartwig Fenz. Hallo.
Hallo Timo.
Gerade kurz weggegehen hier. Ditte.
Nö, ich habe nochmal einen Kiefer etwas gedehnt.
Ah, das ist wieder gut. Was erwartet denn die geneigte Hörerschaft?
Ja, erwarten konnten die Hörer gestern oder Zuschauer ein Panel auf dem Popkulturfestival hier in Berlin. Und dabei haben wir uns mit der sogenannten Cancel Culture beschäftigt, würde ich mal als Überschrift sagen. Also der Tatsache, dass mehr und mehr Leute in den letzten Jahren zu, sagen wir mal, Unpersonen erklärt wurden oder werden sollten. Wir fangen an bei Michael Jackson natürlich, der krasseste Fall oder auch öffentlich am meisten diskutierte, gerade mit diesen Fernsehdokumentationen R. Kelly, Kevin Spacey, den wir da vorhin gehört haben. Darum soll es jetzt eben in der Stunde auch gehen, dass wir Ausschnitte aus diesem Panel senden. Und auf der Bühne gestern waren außer meinem Kollegen Dirk Schneider hier vom Deutschlandfunk Kultur die Kommunikationswissenschaftlerin und Schauspielerin Samira El-Wazil, die sich viel mit diesem Cancel-Culture-Fall und den Medien, wie sie damit umgehen, beschäftigt hat. Und Lisa Ludwig, früher von Weiß, Kulturjournalistin, die sich in ihren Texten, also in mehreren Texten sehr ausführlich und ihre inneren Konflikte offengelegt hat, jetzt nicht mehr Michael Jackson, sagen wir mal, gut finden zu können, so richtig genießen zu können, sich zu verabschieden zu müssen von einem Idol und wie sie das denn nur fertig bringen soll.
Darf ich noch Michael Jackson hören und wenn ja, wie? Pop, Ethik und Identitätspolitik, darum ging es gestern in unserem Deutschlandfunk Kulturtalk auf dem Popkulturfestival und darum geht es jetzt die ganze Sendung heute mit Kompressorkollege Hartwig Fenz, der diesen Talk geführt hat mit Dirk Schneider aus der Tonart, um die Brisanz der Fragestellung vielleicht nochmal plastischer zu machen, hier ein Stück von Missy Elliott.
She's a hitmaker.
Like it.
She's a trendsetter.
Ain't no shame, ladies, do your thing.
And at this year's VMAs, the iconic Missy Elliott is the video vanguard.
I came down flipping every verse.
This will be one super duper live performance. You don't.
Was macht diesen Ausschnitt denn so brisant?
Ja, das ist ein Trailer für die Verleihung der Video Vanguard Awards. Des Video Vanguard Awards, der wird nächsten Montag verliehen bei der Show zu den MTV Video Music Awards. Und Missy Elliott bekommt den verliehen und das Ding ist, dass der Preis Michael Jackson Video Vanguard Award heißt eigentlich. Und das wird aber in dem Trailer nicht und auch in sonst keiner Kommunikation von MTV so benannt. Das wird sozusagen verschwiegen. Man vermeidet diesen Namen Michael Jackson dabei. Da hat sich auch ein Opfer von ihm, der auch in Leaving Neverland, dieser Doku, die Hauptrolle spielte, hat sich dagegen kritisch geäußert. Es gibt eine Debatte darum und das ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist für diese Diskussion. Und da haben wir Lisa Ludwig zuerst mal gefragt, was sie von diesem Verhalten von MTV eigentlich hält.
Also zum einen finde ich es sehr traurig, dass in der ganzen Diskussion bei diesem Award jetzt extrem viel über Michael Jackson gesprochen wird und sehr wenig darüber, wie sehr Missy Elliott es verdient hat, endlich diesen Preis zu bekommen, die einfach eine unfassbare Künstlerin ist. Ich fände es auch absolut okay, diesen Vanguard Award in Zukunft einfach im Namen von Missy Elliott zu vergeben, um ehrlich zu sein. Ich meine, es ist natürlich jetzt so ein bisschen, es ist interessant, dass MTV sich da so durchschlängelt und einerseits sagt, wir sagen den Namen Michael Jackson nicht in diesem Ankündigungsvideo. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass dann alle so ein bisschen vergessen, wie der Preis eigentlich komplett heißt. Gleichzeitig sagen sie aber auch nicht offiziell, wir benennen diesen Preis jetzt um, weil sie dann wahrscheinlich wiederum Backlash fürchten, von Michael Jackson-Fans, die nach wie vor der festen Überzeugung sind, dass diese ganzen Vorwürfe gegen Michael Jackson haltlos sind. Ich finde es sehr, sehr schwierig, und es ist natürlich doof, dass ich jetzt auf dieser Bühne sitze und das so sagen muss, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, dazu jetzt eindeutig Stellung zu beziehen, weil man einerseits natürlich sagen muss, Michael Jackson hat insbesondere im Bereich Musikvideo einfach immer wieder aufs neue Grenzen gesprengt und war eben auch für Künstlerinnen wie Missy Elliott wirklich unfassbar prägend. Das heißt, eigentlich ist es total passend, dass sie diesen Preis bekommt, der ihm auch gewidmet ist, mehr oder minder. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass man sich fragen muss, wenn es diese Vorwürfe gibt, die es seit Jahren gibt, die es seit Jahrzehnten gibt, will man dann wirklich immer wieder diese Person erneut auf diesen Idolsockel heben? Und wie gesagt, warum nennen wir nicht Missy Elliott Preis und diskutieren nur darüber, wer gerade wahnsinnig tolle Sachen macht, anstatt ihr so das Licht jetzt so ein bisschen zu stehlen für das, was sie tut?
Aber es ist jetzt eine ganz spannende Situation, weil wir natürlich alle abwarten können, was sie machen wird. Ich weiß ja nicht, was ihr möglich ist in dem Rahmen, aber was würdet ihr euch denn wünschen? Also es gibt ja auch, sie kann ja agieren, sie wird ja eine Dankesrede halten.
Missy Elliott hat immer wieder in Interviews gesagt, wie unfassbar sie von Michael Jackson beeinflusst wurde. Ich weiß nicht, ob sie sich geäußert hat zu Michael Jackson öffentlich nach dieser Dokumentation. Ich glaube, sie wird es irgendwie ansprechen müssen. Ich würde mir wünschen, dass sie es thematisiert, und ich würde mir wünschen, dass sie thematisiert, wie sie jetzt persönlich damit umgeht, weil im Endeffekt, darum sitzen wir, glaube ich, auch so ein bisschen hier, und deswegen ist es auch so eine schwierige Diskussion, weil nur weil jemand mutmaßlich oder angeblich schreckliche Dinge getan hat, macht das seine Musik natürlich in dem Sinne im ersten Moment nicht schlechter und löscht auch nicht die tollen Erinnerungen und Gefühle aus, die man zu diesem Stück Kunst hat. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig, darüber zu diskutieren und zu sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung in dem Bereich. Ich bin sehr gespannt, was sie sagt, aber ich kann es jetzt auch nicht so richtig antizipieren, wie sie darauf reagieren wird. Ich denke nicht, dass sie sich hinstellt und sagt, ich höre jetzt nie wieder Michael Jackson, oder ich sage jetzt nicht, dass es nach wie vor ein sehr einflussreicher Mensch für mich war.
Naja, es ist ja die eine Sache, ob man immer noch findet, dass er ein großartiger Musiker war und dass man ihn auf immer lieben wird, beziehungsweise ihn nicht, aber sondern seine Musik. Darum geht es ja jetzt gerade, ob man ihn als Person noch tragbar findet oder nicht. Die andere Sache ist ja, ob man so einen Preis nach wie vor nach ihm benennen will. Also ob man ihm sozusagen die Ehrung und die Huldigung noch zuteil werden lassen kann, so einen Preis nach ihm zu benennen. Wie siehst du denn das, Samira?
Also wir sind ja jetzt wieder bei der Diskussion, ob wir die Kunst von dem Künstler trennen können, aber ich würde hier vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, man muss den Menschen von dem Künstler trennen. Also wir haben quasi den Künstler Michael Jackson, der maßgeblich die Popkulturindustrie mitgeformt, mitgeprägt hat, und dann eben den Menschen, der mutmaßlich sich an Kindern vergangen hat. Und wir befinden uns in einer ganz spannenden, oder was heißt spannenden, irritierenden Situation. Also es ist eine Art Schrödingers Katze der Diskursivität, in der beide Realitäten, ob jetzt Michael Jackson schuldig ist oder nicht, nebeneinander, parallel zueinander existieren und wir damit umgehen müssen. Es ist genau so, wie du es gerade geschildert hast, Lisa, dass MTV deshalb genau aus dem Grund rumeiert, weil sie einerseits die Fans, die an die Unschuld von dem Künstler Michael Jackson glauben und von dem Menschen Michael Jackson, ihr Idol verteidigen wollen, und deswegen wollen sie diese Fans nicht verlieren, und andererseits möchten sie aber eben nicht proklamativ sich zu Michael Jackson stellen und Stellung zu ihm beziehen. Und das möchten die meisten Künstler gerade nicht, weil sie sich in diesem Ambiguitätsfeld befinden, in dem wir alle gerade flimmern, warum wir überhaupt hier sind.
Aber die verlieren doch auch Fans dadurch, dass sie diesen Preis behalten und durch diese Diskussion, die da jetzt stattfindet, und ihr Nichtverhalten, das ist doch für die eigentlich auch ein GAU, der vielleicht auch viele Fans abschreckt von MTV.
Sie behalten den Preis als Symbol der Würdigung von einem Lebenswerk, aber ich glaube, eben der Umstand, dass sie es nicht mehr Michael Jackson-Preis nennen, ist zumindest der subtile Versuch, irgendwie wie eine Form von Asterisk in dieser Diskussion eine Stellung zu beziehen. Aber es ist natürlich nicht offensiv genug, klar, und dann sind die Fans auch aufgebracht, selbstverständlich.
Wir wissen ja gar nicht, ob er noch Michael Jackson-Preis heißt oder nicht, ne? Also es ist ja eigentlich völlig unklar in diesem Moment.
Er wird einfach nur nirgendwo mehr Michael Jackson-Preis genannt, sondern nur Video Award. Preis.
Vanguard Award, genau, so sieht es gerade aus, ja. Man hätte ja auch gleich einen Schritt vorwärts gehen können und sagen können, der heißt jetzt, ich glaube, seit 1991 so und wir benennen jetzt um uns der Zeit anzupassen, aber klar, das wäre auch schwierig gewesen. Also auch da hätte man gesagt, dass Michael Jackson da vielleicht beschädigt wird, hätten die Fans gesagt.
Unser Schlagwort jetzt, das lautet Cancel Culture. Was steckt da nochmal alles drin?
Ja, Cancel Culture ist ein interessanter Begriff, der ist so ungefähr seit ein, zwei Jahren gängig, hier jetzt auch zu Lande auch so langsam. Es geht darum, dass sozusagen gecancelt werden soll, nicht ein Konzert oder nicht eine Plattenveröffentlichung, sondern jemand, also eine Person, eben Kevin Spacey oder Michael Jackson, die sind dann raus, die sind so Unpersonen. Und das ist dann auch schon der Anfang von der Problematik von dem Begriff. Es wird da so einiges unter einen Hut gesteckt, nämlich so sexuelle Gewalt wie bei Michael Jackson oder Kevin Spacey, aber auch so Gesinnungssachen wie bei Morrissey, der so einen rechtsradikalen Parteisticker getragen hat in der Jimmy Fallon Show, bis hin zu jemandem wie Kevin Hart, dem Oscar-Host, der dann rausgegangen ist, weil er vor 8 Jahren und länger irgendwelche Tweets, homophoben Tweets geäußert hat. Das alles wird unter unser Cancel Culture gefasst und irgendwie damit auch gleich gemacht. Und das ist einerseits natürlich ein Phänomen, dass darauf mehr geachtet wird, was Künstler so machen und tun. Und es ist natürlich auch ein Mittel der Selbstermächtigung von Opfern von solchen Taten. Und andererseits wird da so langsam aber sicher ein Kampfbegriff drauf, so das geht in Richtung politische Korrektheit. Das ist also quasi ein rotes Tuch für Leute, die sich so durch Moralpolizei und der Diktatur linksgrüner Kultureliten und ihren Sprechverboten gegängelt fühlen. Wir haben jetzt dann im zweiten Abschnitt gefragt, was die Diskutantinnen von Cancel Culture halten.
Ich finde es ein furchtbarer Begriff, weil er für mich impliziert, dass man jetzt wahllos Dinge verbietet, nur weil irgendjemand sich denkt, das finde ich jetzt nicht mehr schön. Das ist ja nicht so. Wenn wir über eine Mute-Funktion sprechen, dann betrifft das ja die Person, die sich entscheidet, etwas zu muten. Ich weiß auch gar nicht, woher der Begriff eigentlich kommt, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, dass das was ist, was eher von der Seite gerne benutzt wird, die sich sehr laut darüber aufregt, dass es überhaupt irgendeine Anfechtung von Idolen gibt, die sich private Verfehlungen geleistet haben. Diese privaten Verfehlungen wiederum waren aber in vielen Fällen überhaupt nur möglich, weil sie so große Idole waren. Und ich empfinde es als etwas sehr, sehr Positives, dass eben nicht mehr so getan wird, als wäre Vergewaltigung Minderjähriger ein ganz normaler Teil der Popkultur und muss Teil davon sein, dass Leute in ihrem Rebellentum irgendwie parallel dann auch Hotelzimmer zerkloppen oder halt einfach Rockstars sind. Also das finde ich wirklich, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich empfinde es überhaupt nicht so, dass jetzt wahllos Künstler mundtot gemacht werden und Kunst darf sich nur noch auf so einem ganz schmalen Gleis bewegen, sonst ist alles verboten. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man von Cancel Culture spricht, dann schwingt das so mit.
Ich glaube, das Problem an dem Begriff ist auch, also erstens, es wird auch gerne als Kampfbegriff benutzt und andererseits meinen die Menschen unterschiedliche Dinge, wenn sie Cancel Culture thematisieren oder es ihm als Problem sehen. Also ist es schon Cancel Culture, wenn zum Beispiel Kevin Spacey aus einem fertigen Film rausgeschnitten wird, man aber überlegen muss, dass natürlich der Filmverleih das aus ökonomischen Gründen macht. Also sagt, wenn wir den Film jetzt so rausbringen, dann wissen wir, dass die Fans oder die Leute oder die Kinozuschauer nicht mehr diesen Film anschauen werden und deswegen werden wir verloren. Zu machen. Das heißt, das ist eine rein ökonomische Entscheidung gewesen, eine Person nicht mehr stattfinden zu lassen. Auf Ebene der Ästhetik wäre das aber eben das Canceln eines Künstlers in dem, als Schauspieler, in Form eines Schauspielers. Ist Cancel Culture schon, wenn man aufruft zum Boykott und sagt, guckt euch bitte den Film Ocean's 8 nicht an, solange Matt Damon da drin mitspielt, der die Aussagen von Harvey Weinstein relativiert hat angeblich. Ist das schon Cancel Culture oder ist das eben in den sozialen Netzwerken eine Form von sozialem Engagement oder Aktivismus? Ist Cancel Culture, wenn Spotify sagt, wir löschen jetzt komplett die R. Kelly Songs aus allen Playlists, die wir haben, um sie dann aber 2 Monate später wieder doch online zu stellen, unter anderem auch sein I Admit Song, wo er quasi seine kriminellen Taten gesteht. Also was genau ist Cancel Culture? Ist das, wenn der Nutzer mündig und emanzipiert entscheidet, ich möchte aus persönlichen, emotionalen, ästhetischen, moralischen oder ethischen Gründen nicht mehr mit dem Werk eines Künstlers in Kontakt treten, wie auch immer interagieren, dessen Künstler mich verletzt hat in seinem Verhalten oder mich verprellt hat oder mich schockiert hat? Oder ist es, wenn eben Filmverleih oder Plattformen oder übergeordnete Instanzen sagen, wir bieten euch das nicht mehr an, aber meistens eben aus ökonomischen Gründen?
Ganz verstehe ich es nicht, weil es gehört ja zusammen. Das eine ist ja die Folge des anderen und das funktioniert ja eben auch nur im Bereich der Popkultur, in der es ja eben auch um Geld geht und Aufmerksamkeit gleich Geld ist.
Aber wer cancelt dann? Wer ist der Urheber der Cancel Culture? Also wenn eben Filmverleih sagt, wir möchten Geld verdienen und wir wissen, wenn wir das Produkt so rausbringen, kriegen wir kein Geld und deswegen machen wir das Produkt anders, um unserem Publikum gegenüber...
Ja, das ist ja eine nachgängige Sache. Also die vorgängige Sache war ja einfach zu politisieren, was Kevin Spacey gemacht hat. Und diese Handlung, die ist ja schon in der Nachfolge von der Weinstein-Affäre und von der, vor allen Dingen von der MeToo-Debatte, die danach kam, ist dieser Fall ja aufgekommen, weil sich da jemand durch diese Debatte, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, ermutigt fühlte, sich ja, öffentlich zu machen, dass, dass Kevin Spacey das gemacht hat. Also diese Geschichte war ja eine Reaktion auf die Weinstein-Geschichte. Und da sind wir vielleicht auch nochmal bei dem, was ich jetzt auch mal sagen würde, dass wir nochmal einen Schritt zurücktreten und gucken, wo kommt das eigentlich her. Und soweit ich weiß, ist das, kommt es eigentlich ursprünglich mal von Call-Out-Culture. Also jemanden entblößen, der Macht hat. Und so würde ich auch MeToo verstehen. Also es sind dann einfach... Es ist sozusagen eine Abwehrreaktion von ohnmächtigen Leuten, von Opfern, die sich gegen Macht, nicht Machtstrukturen, aber gegen Leute, die Macht haben und diese Macht ausnutzen, zur Wehr setzen. Da kommt das ja her. Mhm. Und ja, wann habt ihr denn eigentlich, sagen wir mal, registriert, dass diese Form von Call-out, sagen wir mal erstmal von öffentlich machen, dass das so stark zugenommen hat, auch in der öffentlichen Diskussion? Ich meine, das wäre nicht immer so gewesen, das war vor 10 Jahren noch nicht so. Wann hat das angefangen?
Also ich glaube, Social Media ist die treibende Kraft dahinter, weil dann natürlich jeder erstmal gleichberechtigt die Möglichkeit hat, etwas zu äußern und damit gehört zu werden, wenn er es zur richtigen Zeit an die richtigen Leute teilt oder von den richtigen Leuten geteilt wird. Und dann entwickelt sich das so weiter. Die Aufmerksamkeit darauf wird größer. Dann melden sich andere damit zu Wort. Also ohne Social Media wäre das so nicht möglich, weil es da eben keine Instanz gibt, wie jetzt beispielsweise eine Redaktion, die erstmal abwägt, ist das Thema für uns groß genug, wollen wir darüber berichten?
Social Media als erstmal Befreiungsmittel?
Ich glaube, da wollte ich noch ergänzen, das sind zwei Bewegungen, die parallel zueinander laufen. Also einerseits die Digitalisierung und dadurch die Kommunikationsmöglichkeiten, die niedrigschwellig sind und deswegen die Stimmlosen eine Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben. Aber auch generell natürlich eine progressive Liberalisierung der Gesellschaft, also die progressiver wird und immer mehr anerkennt, dass eben marginalisierte Gruppen bestimmt auch Rechte haben und auch das Recht haben, das Wort zu erheben. Und es gibt von Aladin El-Malafi, das ist ein deutscher Soziologe, der zur Integration viel forscht und er hat so eine schöne Metapher, die man eigentlich auch auf identitätspolitische Diskurse übertragen kann. Das ist die Idee von dem Tisch, also von der Gesellschaft, die am Tisch sitzt. Und früher war es so, dass eben die Gruppe der Privilegierten, in seinem Beispiel die Deutschen, am Tisch saßen und eben Nicht-Privilegierte an so einer Art Katzentisch der Gesellschaft. Und jetzt rücken quasi die Personen nach, setzen sich mit an den Tisch und möchten einfach mitdiskutieren und eben auch eine Stimme haben dürfen, um sich an der Formung der Gesellschaft beteiligen zu dürfen, einerseits aber auch eigene Rechte vertreten zu dürfen. Und diesen Progress oder diese Wahrnehmung der eigenen Rechte ist parallel und auch verwoben mit der Digitalisierung und der Öffnung der digitalen Räume und quasi eines Schaffens einer digitalen Agora parallel passiert. Und deswegen sind die Leute nicht nur technisch in der Lage, sondern sie emanzipieren sich auch einfach immer mehr und begreifen, welche Möglichkeiten sie haben und welche sie auch nutzen sollten, für sich selbst einzustehen.
Ja, aber nicht nur, dass sie mitreden wollen, sondern auch, dass sie eine Gegenmacht aufbauen können.
Zu Recht Rechte einfordern, ja. also zu Recht eine Stimme einfordern und sagen, oder auch eben den Status quo in Frage stellen und kritisieren und sagen, der Status quo basiert natürlich erstmal auf so, wie es am Tisch bisher immer als Regel war, weil die Regeln bestimmt worden sind von den Leuten, die schon sehr lange dort saßen. Und jetzt kommen eben die Akteure hinzu und sagen, wir möchten die Regeln aber anpassen, sodass alle an dem Tisch zufrieden sind und glücklich.
Du hast jetzt aber auch gesagt, dass du glaubst, dass die Gesellschaft auch daraus lernt und dass die Gesellschaft das akzeptiert. Also es ist nicht nur so, dass diese Gruppen jetzt erstmals eine Stimme haben und diese Stimme laut wird, sondern dass sie darauf auch eine positive Reaktion bekommen, dass sich das vermehrt auch außerhalb dieser marginalisierten Gruppen.
Also ich finde, MeToo hat auf jeden Fall zum Beispiel sehr viel zur feministischen Bewegung beigetragen und auch Lern- und also Bildung, Herzensbildungsprozesse in Gang gesetzt. Also nicht mal auf intellektueller Ebene, sondern einfach aus reiner Empathie heraus. Wo auf Twitter diese ganzen Übergriffigkeiten geschildert worden sind, wurde ja dann den Personen, die eben diese Diskriminierung nicht erfahren, weil sie Männer sind, zum ersten Mal wirklich gewahr, nicht zum ersten Mal, aber in ihrer Geballtheit halt so gewahr. Und dementsprechend, klar, dialogisch gibt es auf jeden Fall eine Anerkennung, glaube ich, ja.
Und das hieß aber, dass wir jetzt schon eigentlich an einem fortgeschrittenen Punkt sind, dass es gar nicht so schnell ging, sondern dass wir nur jetzt gerade die Ergebnisse eines längeren Lernprozesses sehen, weil die sozialen Medien gibt es ja auch nicht erst seit 2 Jahren, sondern seit 10 Jahren sind sie wahrscheinlich groß.
Du meinst jetzt die kommunikative Entwicklung in den sozialen Netzwerken?
Genau, dass es jetzt einfach so ein großes Thema ist und dass wir jetzt auch hier sitzen und darüber reden.
Ja, ja, wobei die Diskussion grundsätzlich, ob man eben Sachen, also wir sitzen ja hier, um zu diskutieren, ob man Sachen ethisch, kunstethisch rezipieren kann oder nicht. Und das ist eine längere Diskussion. Sie wird jetzt nur viel vitaler geführt, weil wir sie sehen können.
Hartwig Fenz, was erwartet uns in diesem Take?
Da gucken wir mal, ob das alles historisch eigentlich vergleichbar ist. Wenn wir über sexuelle Gewalt sprechen, bei Popstars sprechen wir ja auch über Leute wie David Bowie, Jimmy Page, Don Henley, alle haben Minderjährige missbraucht oder eben hatten Sex mit ihnen. Wenn wir über das Kino sprechen, Roman Polanski, Woody Allen, diese berühmten Fälle. Aber können wir die Kriterien von heute auf die Leute aus den 60er Jahren und ihre Taten damals eigentlich anwenden? Also muss man die auch canceln, Led Zeppelin genauso canceln wie Michael Jackson? Oder muss man das auch sehen im Kontext der Zeit, also im Rahmen auch von einem Rock'n'Roll-Lebensstil, von der sexuellen Befreiung oder auch von dem gesellschaftlichen Bewusstsein und auch der Rechtslage von damals, die eben über sexuelle Gewalt anders, eben nicht so hart oder eindeutig geurteilt hat, wie das heute ist. Und das war unsere nächste Frage.
Also ja, wenn es elementarer Bestandteil von Rock'n'Roll ist, dass Minderjährige vergewaltigt werden, dann wäre ich dafür, dass wir nie wieder über Rock'n'Roll reden, weil das kann ja wohl nicht wahr sein. So, also ich finde das wirklich, das macht mich wahnsinnig wütend, dass immer wieder so getan wird. Das waren ja andere Zeiten und dann war es ja okay. So jeder normale Mensch versteht, dass es nicht in Ordnung ist, eine Minderjährige zu vergewaltigen. Und ich finde es eine absolute Frechheit, dass da dann immer so der Schleier der Vergangenheit irgendwie so drüber gelegt wird und ja, können wir jetzt ja auch nichts mehr machen und mittlerweile ist die ja erwachsen oder so. Also ich finde auch nicht, dass man bei Roman Polanski so tun muss, als könnte man das jetzt ausblenden und es ist ja ein ganz, ganz begnadeter Regisseur. Ich bin mir sicher, es gibt auch andere begnadete Regisseure, die niemanden vergewaltigen und ich finde, das ist eine Entscheidung, die natürlich jeder irgendwie für sich selbst treffen muss. Ich verstehe aber absolut die Leute und da schlagen wir dann den Bogen wieder auf diese erste schlimme Cancel Culture, die dann von öffentlichen Einrichtungen oder von öffentlichen Institutionen erwarten, dass auch da eine moralische Positionierung betrieben wird.
Aber es passiert ja noch nicht. Es gibt keine Hashtags gegen Polanski. Oder es gibt vielleicht welche, aber dieses Ausmaß im Prinzip von Cancellation gegenüber auch Rockstars, Eagles, Jimmy Page und so weiter, das gibt es ja nicht. In dem Ausmaß. Warum eigentlich nicht?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, auf wen man da die ganze Zeit wartet. Also auf so diese anonyme große Internetmasse, die sich doch bitte auch noch gegen die Leute richten muss. Ich finde, dass man als Medium durchaus auch eine Entscheidung treffen kann, wenn ein neuer Polanski-Film kommt. Wir rezensieren diesen Film nicht. Oder wenn wir es tun, dann setzen wir das in einen bestimmten Kontext. Ich kenne niemanden, der guten Gewissens noch Polanski-Filme guckt. ich glaube, dass es natürlich immer schwierig ist, auf mehreren Fronten zu kämpfen. Und wenn man sich dieser unglaublichen Masse an Vorwürfen und auch berechtfertigten Vorwürfen gegenüber sieht, so niemand hat die Kraft, jeden Tag 10 Leute zu canceln, das ist nicht möglich. Deswegen guckt man, was ist gerade das Akuteste oder vielleicht dann eben auch so ein bisschen, worüber wird gerade berichtet und wovon bekomme ich was mit und wo hänge ich mich dann mit dran, weil ich es stärker damit mache, dass ich mich mehreren Leuten anschließe, die das gerade auch öffentlich diskutieren. Aber ich finde, sich hinzustellen, und ich sage nicht, dass du das machst, indem du das sagst, aber ich finde immer so, ich bekomme das von vielen Leuten mit, die sagen, ja, aber warum sagt ihr, wer auch immer ihr ist, dann nichts auch noch gegen die Person? So, ja, wenn du das so schlimm findest, dann mach es doch auch selbst und unterstütze ich dich gerne damit. Aber immer so dieses Abwarten und entweder es muss gegen alle gleichzeitig was gesagt werden oder man darf gegen niemanden was sagen, das finde ich sehr frustrierend und nicht zielführend.
Interessant ist auch ein bisschen, du hast vorhin gesagt, die Fälle sind ähnlich, aber ich glaube, man muss immer jeden Fall einzeln betrachten, weil immer viele Faktoren noch dazukommen. Also gab es auch eine Gerichtsverhandlung, wurde jemand schuldig gesprochen, leben die Opfer noch, haben die sich geäußert und so weiter. Und davon, von diesen ganzen Faktoren abhängig ist auch tatsächlich dann die öffentliche Meinung, die dann manchmal auch mit dem Aufschrei ausbleibt. Und ganz interessant ist, dass bei dem Fall zum Beispiel von Chris Brown, der erwiesenermaßen seine Freundin Rihanna ihr Gesicht zu Brei geschlagen hat. Also es gibt Fotos von ihrem Gesicht, das misshandelt worden ist. Und es ist, wissen alle, dass er ein Frauenschläger ist. Nichtsdestotrotz macht er nach wie vor weiter Musik, hat davon wirklich kaum eine Schramme mitbekommen. Und das ist etwas, also es ist für mich aus der Ferne betrachtet analytisch erschreckend und faszinierend zugleich, dass die Leute das so hingenommen haben. Aber ich kann natürlich den Nutzern, den Rezipienten, den Konsumenten nicht vorwerfen, warum regt ihr euch nicht mehr über Chris Brown auf? Offenbar ist da irgendwie eine Empörung ausgeblieben, die bei anderen Künstlern getriggert worden ist. Und vielleicht liegt es daran, dass seine Musik nicht so relevant ist. Vielleicht hat seine Musik nichts mit ihm zu tun und deswegen trennen die Leute einfach die Partymusik von dem Frauenschläger Chris Brown.
I know what you want. Oh, sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. I mean, after all, we shared everything, you and I. I know what you want. You want me back.
Ja, Sie wollen mich zurück, das weiß ich, das sagt Kevin Spacey in der Rolle vom teuflischen Präsidenten Underwood. Er steht in diesem Video in so einer Küchenschürze, schnippelt irgendwas vor sich rum und dieses Video ist entstanden in einer Zeit, in der man jetzt gar nichts von Kevin Spacey gehört hatte. Jeder sich fragte, was ist denn jetzt eigentlich mit dem? Hartwig Finz, was hat dieses Video zu tun mit Take 4 des Panels? Darf ich noch Michael Jackson hören, unserer Diskussionsrunde auf dem Popkulturfestival?
Ja, es geht darum, wann, unter welchen Umständen jemand, der gecancelt worden ist, denn eigentlich zurückkommen kann, wann er irgendwie uncancelt ist. Eigentlich wollen wir es natürlich alle, ihr wollt es doch alle, das ist ja das, was Kevin Spacey uns hier suggeriert und uns sozusagen in die Poren unseres Unterbewusstseins einflüstert. Und das war also der nächste Take, wann kann jemand zurückkommen? Niemand ist eigentlich wirklich gecancelt, habe ich auch in einem Artikel gelesen von einem Kommentator. Das ist dieses Canceln eher so eine sozialmediale Performance, also eine symbolische, diskursive Angelegenheit, jemanden zu markieren und zu sagen, das geht nicht mehr, diese Person, die geht einfach nicht mehr. Das ist jetzt der Abschnitt, zu dem wir als allerletztes im Panel gekommen sind. Und das Video I am Frank, was haben die Diskutantinnen davon gehalten?
Ich finde, dieses Video ist komplett absurd. Ich dachte, ich habe erst, also ich habe das gesehen, ich war komplett fassungslos, weil im Endeffekt ist es ja ein Schuldeingeständnis, oder nicht? Oder verstehe ich das komplett falsch? Also wenn sich jemand, er tut sich ja diese Frank Underwood, seine ikonische Rolle aus House of Cards, wo ein korrupter Politiker spielt, der sogar zum Mord bereit ist, die lädt er sich ja auf, weil er weiß, das ist eine ikonische Rolle und macht sich ja damit aber zum Bösewicht. Und ich verstehe nicht so richtig, wie Kevin Spacey glauben kann, dass irgendjemand nach diesem Video sagt, ja, ich glaube, der ist unschuldig. Also das ist,
geht es denn weiß darum, überhaupt ob er, nicht, ob er was unschuldig ist, also ist, oder geht es nicht einfach um dieses You want me back, also dieses Abhängige, dieses, das ist ja Wahnsinn,
aber das
was er
möchte,
impliziert.
Ja,
also
niemand. Also es gab ja, ich oder vielleicht habe ich die Gegenbewegung komplett verpasst, die gesagt hat so, oh nein, Kevin Spacey, der gruselige Onkel aus House of Cards, auf den haben wir jetzt richtig Bock, nachdem irgendwie bekannt wurde, dass der seit Jahren, keine Ahnung, sehr junge Männer möglicherweise durch seine Macht zu Dingen bringt, die diese Leute gar nicht tun wollen und weswegen es auch schon bei House of Cards Probleme am Set gab. Also
ich finde es einen wahnsinnig interessanten Punkt, weil es ja eben dieses Idol-Ding, also ich glaube, viele denken das nicht, vielleicht bei Kevin Spacey, vielleicht denken sie es bei Michael Jackson, aber wem auch immer, ich möchte ihn eigentlich zurück, ich möchte ihn so, wie er früher war. Ich glaube, dass es das schon gibt. Also ich finde, es ist ein irren Punkt, den er da irgendwie versucht zu instrumentalisieren. Das ist natürlich gruselig, das zu sehen, dass er das tut. Aber das ist ja wirklich, wirklich der Punkt. Also es tut weh, sich zu trennen von seinem Idol.
Es gab tatsächlich auch journalistische Stücke, die ihn zurückwünschten in die Serie und dann aber ganz klar gesagt haben, ja, man muss den Schauspieler von den Allegations trennen. Und er ist ja so ein guter Schauspieler. Er ist ja so ein guter Schauspieler. Das war immer dieses ein bisschen wehleidige Jammern, dass jetzt dieser gute Schauspieler wegen der bösen Kritik jetzt eben nicht mehr guter Schauspieler sein darf in der Lieblingsserie des Autoren. Also es gab tatsächlich ein paar Leute, die schon, oder im Feuilleton zumindest, die gesagt haben, wir hätten ihn gerne wieder.
Ich glaube auch, dass viele Leute ihn wieder haben wollen. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ich habe da auch meine eigene Meinung zu, klar, aber ich würde doch sehr stark schätzen, dass viele Leute finden, jetzt ist er mal gut, jetzt wollen wir ihn aber mal wieder resozialisieren.
Bei Louis C.K. ja auch. Also es gibt ja auch viele Fans von Louis C.K., die sagen, wir wollen den wieder auf der Bühne sehen.
Das ist ja wirklich auch ein Ding, also mit den Idolen ist es nicht sowieso an der Zeit zu sagen, es gibt die Idole nicht. Also was ist das eigentlich für ein Wunsch nach diesen Figuren wie Michael Jackson und diese Gebäude, die da zusammenbrechen dann. Das ist ja eigentlich irre. Also ich finde, sich so ein Idol im Pop zu wünschen, das ist ja fast so wie, also hinkt jetzt etwas, aber wie sich einen starken Mann in der Politik zu wünschen. Es ist immer falsch. Also es gibt diese Figuren eigentlich nicht.
Also wenn etwas Interessantes in der Debatte ist, auf jeden Fall das Aufbrechen von Fan-Idealisierung und überhaupt, was der Künstler eigentlich ist, was das bedeutet für die Leute und die Konsumenten. Und was interessant war auch an der Dokumentation Leaving Neverland, war natürlich auch, dass alle Mechanismen eines Stars, eines Idols dort aufgedeckt worden sind. Also gezeigt worden ist, was für ein Machtdispositiv aufgebaut wurde, dadurch, dass du auf der Spitze da oben auf dem Podest eben diesen unerreichbaren, also gottähnliche Gestalt hast. Es war ja fast wie eine Religion, also wie der Priester, der angebetet wird und man freut sich, dass die eigenen Söhne Teil des Chors sein dürfen, so ungefähr. Was ich auch, die Eltern, alle Verwandte, Freunde komplett verblendet hat. Also das war, und diesen religiösen Aspekt, den Fankultur manchmal pflegt und hat und auch schädlich ist für alle Seiten, weil eben diese unüberwindbaren Machtdispositive entstehen, die gnadenlos ausgenutzt werden von den Leuten in der Machtposition. Das ist zumindest, wenn es etwas gibt, was irgendwie positiv aus dieser Debatte und aus diesem Diskurs rauskommt, dann vielleicht das, dass wir die Idole ein bisschen stürzen können.
Samira El-Wazil haben Sie gehört auf unserem Podium auf dem Popkulturfestival mit dem Titel Darf ich noch Michael Jackson hören? Und wenn ja, wie? Pop, Ethik und Identitätspolitik. Mitdiskutiert hat außerdem noch Lisa Ludwig und meine Kollegen Dirk Schneider und Hartwig Fenz. Letzterer hat uns in diesem Kompressor freundlicherweise mitgenommen in die Diskussion. Danke dafür. Und die Frage, wie verbleiben wir jetzt eigentlich? Gibt es sowas wie eine Conclusio?
Ja, wenn es eine Conclusio gibt, dann, dass wir nicht fertig sind mit der Diskussion. Wir hatten ja zwischendurch auch schon gedacht, ob Michael Jackson, ob ich das noch hören darf und so weiter, ob das eine abgedroschen und irgendwie erledigte Diskussion ist. Aber es hat sich gezeigt, gerade wenn man diesen Begriff Cancel Culture sich jetzt zu Gemüte geführt hat, der ja auch immer mehr an öffentlicher, immer weiter öffentlich vorgekommen ist, dann sieht man, dass es weitergeht. Tarantino sollte jetzt gecancelt werden, hier und da soll gecancelt werden. Und dieser Begriff und wie der sich weiter, wie der sich weiterentwickelt, auch in der Frage, was das für ein Kampfbegriff in der Kultur ist, das wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen.